über den Herrn. Es ist die letzte Versammlung, der letzte Tag des Festes. Das sind nicht ganz einfache Verse. Wie ich mich vorbereitet habe, dachte ich, oh, lauter Anweisungen. Tut das nicht, tut das nicht, macht das. Vielleicht mag mancher von euch denken, oh, zu dem Bruder passt das. Aber es ist auch nicht die einzige Stelle. Es gibt ja viele Stellen, besonders im Neuen Testament, wo wir wirklich viele Anweisungen haben. Vielleicht müssen wir auch ein bisschen die Struktur des Epheserbriefs sehen. So die ersten drei Kapitel, die hohe Vision, das Gebet dafür, dass wir wirklich den Herrn erkennen, seinen Vorsatz erkennen, ihn gemeinsam ergreifen. Eigentlich hätte man nach Kapitel 3 aufhören können. Wäre wunderbar. Aber Paulus kannte natürlich den Menschen. Er weiß oder hatte damals auch schon einige Erfahrungen. Er hat den Brief ja aus Rom geschrieben, aus seinem, wie sagt man, Hausarrest sozusagen. Das heißt, er kannte schon die ganzen Gemeinden in Kleinasien. Er hatte viel gesehen, viel erlebt. Und so beginnt er dieses Kapitel, so ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr würdig wandelt. Diese zweite Teil, Kapitel 4, 5, 6, betreffen unseren ganz praktischen Wandel. In diesem Vorsatz, für diesen Vorsatz. Es geht nicht darum, gute Menschen zu sein, sondern es geht darum, dass Gott seinen Vorsatz erfüllt. Und dazu ist unser Wandel, wie wir sind, was wir tun, ist entscheidend. Eigentlich hätte ja Paulus schreiben können, wie im Galaterbrief, der davor kommt, wandelt durch den Geist. Fertig. Macht das und alles ist gut, oder? Aber manchmal brauchen wir auch ein bisschen Leitlinien, wie dieser Wandel im Geist aussieht. Wir brauchen die ganze Schrift, von Anfang bis Ende. Die ganze Schrift, sagt Paulus, ist Gott gehaucht. Und alles, was geschrieben ist, ist für uns geschrieben. Ja? Lese ich gerade nochmal zum Beispiel Römer 15, Vers 4. Alles, was zuvor geschrieben ist, das ist in Bezug auf das sogenannte Alte Testament, gell? Alles, was zuvor geschrieben ist, das ist zu unserer Unterweisung geschrieben, damit wir durch Ausdauer und durch die Ermutigung der Schrift Hoffnung haben. Lob den Herrn. In der Schrift, das Wort Altes Testament mag ich nicht so, es ist der alte Bund, aber es ist die Schrift, es ist die Bibel. Es gilt genauso für uns, es ist zwar zur Zeit oder bezieht sich auf den alten Bund und wir sind heute in einem neuen Bund, aber die Schrift gilt von Anfang bis Ende für uns.
Amen.
Und was wir im Alten Testament lesen, wie dieser Gott handelt, wie er ist, was er will, das ist auch der Gott des Neuen Testaments. Er hat sich nicht geändert. Er ist derselbe. Gestern, heute und in Zukunft. So können wir auch im Alten Testament sehen, wie Gott handelt. 1. Korinther 10, Vers 6 sagt Paulus dasselbe. Diese Dinge nun, er bezieht sich auf die Wanderung durch die Wüste, diese Dinge nun sind als Bilder für uns geschehen, dass wir nicht nach bösen Dingen begehren, gleich wie jene begehrt haben. Und Vers 11, diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbild und sind uns zur Warnung geschrieben worden, auf welche das Ende der Zeitalter gekommen ist. Also wir können sehr viel lernen aus dem sogenannten Alten Testament. Zum Beispiel fangen wir ganz vorn an beim ersten Buch Mose. Dort können wir sehen, wie der Mensch geschaffen ist, und wie Gott gedacht hat, dass der Mensch leben soll. Ganz einfaches Beispiel, er hat einen Menschen geschaffen und hat ihm eine Frau gegeben. Das ist das Normale. Das ist das, sagen wir mal, von Gott so Vorgesehene. Und dann heißt es im 1. Mose, er schuf sie. Luther hat übersetzt, Elberfelder sagt auch, als Mann und Frau, aber eigentlich steht dort, er schuf sie männlich und weiblich. Das sind die beiden Geschlechter, die es gibt. Mehr gibt es nicht. Man kann vielleicht sich mehr vorstellen, aber von Gott geschaffen sind die beiden. Und diese beiden werden zusammengeführt und das gibt eine Ehe. Ein Mann und eine Frau. Selbst im Alten Testament sehen wir, wo es nicht so gehandhabt wurde, gab es eigentlich immer Probleme. Könnt ihr einfach nachlesen. Ich habe kürzlich nochmal die Geschichte von Jakob gelesen. Das ist eine richtige Patchwork-Familie im modernen Sinn. So viele Probleme, ist unglaublich. Aber es sind menschengemachte Probleme von Menschen, die sich nicht daran halten, wie Gott es vorgesehen hat, dass der Mensch leben soll. Es gibt ja heute, das gibt es schon länger, diese Aussage, du musst schauen, was dir gut tut. Wenn du einen Rat suchst, du musst das oder das, mach das, was dir gut tut. Soll ich dir sagen, was dir gut tut? Da steht es drin. Das tut dem Menschen gut, sich daran zu halten. Und wir brauchen auch die ganze Schrift. Wir haben zwar den Geist, wir kennen den Geist, lobt den Herrn. Für mich war das eine Riesenentdeckung, wie ich die Gemeinde kennengelernt habe. Ich habe einen Geist. Einen wiedergeborenen Geist. Ein Geist mit dem Herrn. Und dieser Geist ist praktisch. Dieser Geist unterstützt mich. Durch diesen Geist kann ich leben. Dieser Geist ist Leben. Und doch brauche ich ein paar Leitlinien, wie dieses Leben im Geist denn aussieht. Warum? Weil ich auch eine Seele habe. Und das ist auch gut und richtig so. Denn das ist der Ausdruck. Ohne Seele gibt es keinen Ausdruck des Menschen. Der Mensch ist geschaffen als eine lebendige Seele. Aber die Seele soll vom Geist bestimmt werden. Jetzt haben wir natürlich eine gewisse Konstitution, wir haben eine Erziehung, wir haben eine gewisse Bildung, wir haben einen Beruf, wir machen Erfahrungen und dadurch werden die Empfindungen des Geistes in uns etwas überlagert, verfälscht, getrübt, machen uns manchmal ein bisschen unsicher, beziehungsweise machen unsere Absichten, unsere Wünsche, ist nicht immer so ganz rein. Wenn wir ein Empfinden des Geistes haben, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, dann ist das manchmal so ein bisschen überlagert durch unsere seelischen Wünsche. Und da tut es eben gut, wenn man auch eine gewisse Anleitung hat. Nicht nur durch diese Verse in Epheser 4, auch, dass wir mal sehen, wie Gott manche Dinge beurteilt, wie er sie sieht, was wir im Alten Testament gut sehen können. Das Alte Testament sind nicht nur Geschichten für die Kinderversammlung. Das ist die Schrift, die für uns geschrieben ist. Und wir brauchen dieses Wort, um auch ein gewisses Unterscheidungsvermögen zu haben. Es gibt einen Vers, in dem kommt der Geist, die Seele und das Wort drin vor. Welcher Vers ist das? Laut? Sehr gut. Hebräer 4, Vers 12, ja. Der gehört zum ABC, den müssen wir alle kennen. Geistliche Grundschule. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenken und Mark und vermag die Gedanken und Absichten des Herzens zu beurteilen. Wir kennen es manchmal selber nicht, was unser Herz so will. Aber das Wort kann es trennen, kann es klar machen und kann sogar die Gedanken und Absichten des Herzens beurteilen. So ist es wichtig, dass das Wort in uns wohnt. Wir müssen uns dessen bewusst sein, dass alles um uns herum auch einen Einfluss auf uns hat. Nicht immer einen guten Einfluss. An dieser Stelle musste ich an Lot denken. Abrahams Trennung von Lot, das ist 1. Mose 13. Lot sollte ja gar nicht mit ausziehen, aber er ist mit ausgezogen und er ist sogar zusammen mit Abraham reich geworden. Irgendwann mal waren beide so reich, dass der Platz nicht mehr ausgereicht hat. Und sie haben beschlossen, sich zu trennen, und Abraham hat ihm gesagt, hier, such dir raus, was du willst. Lot hat natürlich das genommen, was besser war, in seinen Augen. Und dann heißt 1. Mose 13, Abvers 12, Abraham wohnte im Land Kanaan, und Lot wohnte in den Städten der Ebene des Jordan und schlug seine Zelte auf bis nach Sodom. Der Vers, der zeigt so schön, er hat da noch in einem Zelt gewohnt. Er war noch Fremdling im Land sozusagen. Aber er hat seine Zelte schon so langsam Richtung Sodom ausgestreckt. Er wohnte nicht sofort dort, aber er ist so langsam dahin gezogen. Und dann, wenn wir die Stelle lesen, Sodom und Gomorra, Kapitel 19. Also in Gottes Augen waren in Sodom immerhin noch 4 Gerechte. Lot, seine Frau und die beiden Töchter. Aber das hat nicht gereicht. 10 war das Minimum. Also wurde Sodom ja gerichtet. Die Engel gehen dann hinein nach Sodom, um Lot und seine Familie rauszuholen. Und die Engel kommen nach Sodom, als Lot gerade im Tor von Sodom saß. Das heißt, er wurde ansässig, hat dort eine Familie gegründet, dort gelebt. Er war sogar einer der, würde man sagen, heute Honoratioren dort. Er saß im Tor, also er hat gerichtet oder war ein Ratsherr. Aber wenn wir die weitere Geschichte von Lot lesen und seinen Töchtern, das ist ja so grausam, dieses Verhalten. Seine Frau, es steht gar nicht drin in der Schrift, wo die herkam. Vermutlich war sie aus Sodom. Nehme ich mal an, steht aber nicht da. Und sie hing an Sodom, deswegen hat sie sich ja umgedreht. Ihr Herz, sie ging zwar raus, aber ihr Herz hing an Sodom, deswegen hat sie sich umgedreht und wurde zu dieser Salzsäule. Der Herr erwähnt sie dann nochmal in den Evangelien und sagt, gedenkt Lots Frau. Aber Lot kam dann raus, seine Töchter haben Inzest mit ihm getrieben, das sind dann die Moabiter und die Ammoniter, das heutige Jordanien. Aber man sieht, welchen Einfluss die Menschen, die Umgebung von Sodom auf Lot hatte. Und so ist es mit uns heute eigentlich auch. Wir sind in dieser Welt, wir sollen in dieser Welt sein, es ist normal. Wir haben hier unser Einkommen, unser Auskommen, wir haben Kontakt, alles richtig, alles in Ordnung. Aber all das hat auch einen Einfluss auf uns. Hat Einfluss auf unseren Geschmack, hat Einfluss auf unsere Gedanken, hat Einfluss auf unser Urteilsvermögen. Wir sind nicht frei davon. Da gibt es auch den schönen Vers von Paulus, wer kennt ihn? 1. Korinther 15, 33. Sagt Paulus, lasst euch nicht verführen, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Das ist ein Wort der Schrift des Neuen Testamentes. So, das müssen wir uns bewusst sein. Daher brauchen wir das Wort, wir brauchen den Geist, wir brauchen die Geschwister um uns herum, die uns auch mal ermahnen, durchaus. Warum denn nicht? Es ist unsere Errettung. Dass wir im Leib sind, ist unsere Rettung. Dass wir die Geschwister um uns haben, ist unsere Errettung. Und wir sollen auch offen sein und dankbar sein, wenn wir auch mal eine Ermahnung bekommen. Warum denn nicht? Es schadet nicht. Es ist besser, heute von einem Bruder ermahnt zu werden, als später vor dem Herrn zu stehen und sich rechtfertigen müssen für irgendetwas. Weil der Tag kommt. So gibt uns die Schrift auch einfach Leitlinien, wie es denn ist, wenn ich im Geist lebe, wenn ich durch den Geist wandle, wie es Paulus sagt, Galaterbrief. Es ist so wichtig, denke ich, wenn wir den alten Menschen ablegen. Paulus sagt ja, wir haben den alten Menschen abgelegt. Und dann sagt er aber weiter, darum legt ab. Das gibt es öfter, gell? Wer weiß aus dem Stegreif, wo das überall vorkommt, oder ein paar Stellen. Ablegen. Petrus, genau, Petrus, ganz wichtig. 1. Petrus 2, legt ab. Und der Kolosserbrief, was wir auch, glaube ich, gestern gelesen haben, auch legt ab. Es gibt immer abzulegen, ablegen. Es gibt immer was abzulegen. Vielleicht nicht alles auf einmal, aber immer wenn der Herr uns Licht gibt, in seinem Wort zum Beispiel, dann gibt es wieder was abzulegen. Meiner Erfahrung nach muss ich oft ablegen, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Dann erst merke ich, hoppla, das war nicht gut. Dann kommt das Licht und das war nicht gut. Und so fängt es eigentlich auch an. Deswegen habe ich hier geschrieben, den alten Menschen ablegen beginnt damit, dass wir auch die Vergangenheit bereinigen oder sagen wir mal, unser Leben aufräumen. Ja, da gibt es die schöne Geschichte von Zachäus. Ist auch nicht nur für die Kinderversammlung. Das ist ganz aktuell eigentlich für uns immer. Lukas 19, Zachäus. Das Ganze spielt in Jericho, so ziemlich am tiefsten Punkt, wo man hinkommen kann. Und da war ein Mann mit Namen Zachäus, ein Oberzöllner und war reich. Und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei. Das ist wichtig für uns, dass wir, egal in welchem Zustand wir uns befinden, egal wo wir sind, dass wir den Herrn suchen. Dass wir zum Herrn kommen, dass wir zum Herrn hingehen. Nicht weggehen. Und er vermochte ihn nicht zu sehen, aber er hat alles dran gesetzt. Er lief dann voraus, stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum. Er sitzt da oben auf dem Baum und Jesus geht durch. Ich stelle mir das so schön vor, er bleibt unter dem Baum stehen. Zachäus sitzt da oben. Und er sagt zu Zachäus, Zachäus, steig schnell herunter, denn heute muss ich in deinem Hause bleiben. Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Und jetzt Vers 8, Zachäus aber trat hin und sagte zu dem Herrn. Der Herr hat noch gar nichts zu ihm gesagt, er ist ihm nur begegnet. Und Zachäus sagt, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Ist das nicht wunderbar? Einer, der bisher so gelebt hat, sagt, die Hälfte gebe ich den Armen. Die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemandem etwas durch falsche Anklage genommen habe, gebe ich es vierfältig zurück. Und Jesus sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Rettung zuteil geworden. Ist das nicht wunderbar? Zachäus war schlagartig frei und hat aber auch aufgeräumt. Er hat gesagt, wenn ich durch falsche Anklage genommen habe, erstatte ich zurück. Und dann Apostelgeschichte 19, eine ähnliche Geschichte, lässt sich gut merken, Lukas 19, Apostelgeschichte 19, ab Vers 18. Viele aber von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und gestanden ihre Praktiken. Hier ist es wichtig zu sehen, diese Praktiken wurden, das wurde ja öffentlich praktiziert. Deswegen haben sie es auch öffentlich gestanden. Wenn ich, das ist jetzt ein kleiner Einschub, wenn ich über jemanden schlechte Gedanken habe, aber diese Gedanken habe ich nie geäußert, dann muss ich das vor dem Herrn bekennen und bereinigen. Habe ich aber über einen anderen zu Dritten schlecht gesprochen, dann muss ich auch hingehen und das in Ordnung bringen. Es ist immer ein Unterschied, ist es öffentlich geworden oder ist es nicht öffentlich geworden. Das gilt nicht nur hier, das gilt bei allem, was wir bereinigen. Wenn ich jemandem gestohlen habe, muss ich es zurückgeben. Dann reicht es nicht, das vor dem Herrn zu bekennen. Das gehört auch dazu, das ist der Anfang. Aber ich muss es erstatten. Und wenn es andere mitgekriegt haben, muss ich es auch anderen vor anderen klar machen. Deswegen haben sie hier öffentlich bekannt. Und eine beträchtliche Zahl derer, die Zauberei getrieben hatten, brachten ihre Bücher zusammen, verbrannten sie vor allem und man berechnete ihren Wert und kam auf 50.000 Silberstücke. So wuchs das Wort des Herrn mit Macht und war kräftig. Das ist ein sehr wichtiger Zusatz. Wenn wir in unserem Leben nicht aufräumen, wird auch unser Wort immer schwach sein. Unser Leben muss mit dem Wort stimmen, so wie es Rüdiger vorher gesagt hat. Genauso. Was wir sehen, was wir hören, muss mit dem Leben, das wir führen, übereinstimmen. Ich will nicht sagen, dass wir jetzt hingehen sollen und in uns hineingraben und gucken, was da alles kommt. Aber wenn uns der Herr Dinge zeigt, wenn uns Dinge bewusst werden, Geschwister, müssen wir sie bereinigen. Und wir können nicht gegen das Wort Gottes leben. Können wir natürlich. Wird kein Vorteil sein für uns. Ist für niemanden ein Vorteil. Und das Wort, das wir sprechen, wird immer schwach sein. Aber wenn wir aufräumen, dann ist das Wort kräftig. So wuchs das Wort des Herrn mit Macht und war kräftig. Das Wort gibt uns Licht. Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Vers 4, in ihm, in dem Wort, war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Wenn wir zum Herrn kommen, besonders im Wort, werden wir Licht bekommen. Der Herr wird immer Licht geben, wird scheinen. Und es ist nie, Geschwister, nie ein Fehler, sich nach diesem Licht, was wir bekommen, auch uns zu richten und dem zu entsprechen. Vielleicht schaffen wir es nicht, wie einen Schalter umlegen. Oh, das war falsch und zack, ich mache alles gut. Wir sind Menschen. Aber wir können alle Zeit auch zum Herrn kommen und unser Herz vor ihm ausschütten. Das ist so ein schöner Vers. Geh zum Herrn, schütte dein Herz aus. Und wenn du denkst, du schaffst es nicht, dann sag dem Herrn, Herr, das schaffe ich nicht. Aber ich bin sicher, mit dem Herrn schaffen wir es. Was der Herr verlangt, ist nie unmöglich. Oder anders gesagt, alles, was der Herr will, ist auch möglich. Deswegen habe ich den Vers 5, Kapitel 5, Vers 1 dazugenommen. Paulus hat diesen Brief geschrieben, er hat da keinen Absatz gemacht oder Überschrift eingefügt, sondern nach diesen ganzen Anweisungen kommt, so seid nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Wir haben dieses Leben in uns, wir sind wiedergeboren und haben dieses Leben in uns. Wir können es. Es ist möglich. Und dieses Wort, wenn etwas nicht stimmt, wird uns immer zur Buße leiten. Ja, das sagt er hier auch in Römer 2, Vers 4. Das Wort wird uns zur Buße leiten. Und wir sollen nicht gegen dieses Wort ankämpfen. Das ist nicht gut. Das wird unser Gewissen hart machen, vernarben, unempfindlich machen. Und irgendwann mal wird der Herr auch nicht mehr sprechen. Das ist die Gefahr, die dabei ist. Weil wenn ich sowieso nie vorhabe, irgendetwas aufzuräumen, dann wird der Herr auch irgendwann mal aufhören. Das ist so. Da gibt es diesen sehr interessanten Vers. Den kennt ihr vermutlich nicht. Wenn nicht, wird es mich wundern. in Hiob, ein Buch, was wir wahrscheinlich nicht so oft lesen, Hiob 33, Vers 29, 30, dort sagt er: Siehe, das alles tut Gott zweimal, dreimal mit dem Mann, um seine Seele von der Grube zurückzuholen, damit er vom Licht des Lebens erleuchtet werde. Aber wir sehen hier, der Herr macht es zweimal oder dreimal, aber irgendwann mal ist die Tür zu. Ähnliche Geschichte ist im 2. Mose mit dem Pharao, die 10 Plagen. 6-mal heißt es, der Pharao, er verhärtete sein Herz. Und ab dem 7. Mal heißt es, Gott verhärtete sein Herz. Pharao hatte seine Chance. 6-mal hat er eine Chance bekommen, sich zu wenden, etwas zu ändern. Aber irgendwann mal ist es vorbei. So ist es auch hier, sagt Hiob, 2-mal oder 3-mal. Es mag unterschiedlich sein, ich denke, das ist keine absolute Zahl, aber es zeigt, es ist begrenzt. So wie bei Noah, er hat gebaut und gebaut und gebaut und gebaut. Er war ein Prediger der Gerechtigkeit und irgendwann mal hat Gott die Türe zugemacht. Gott hat die Türe zugemacht, nicht Noah. Noah hat es nicht beschlossen, Gott hat die Türe zugemacht. So, für uns ist es wichtig, dass wir unser Herz behandeln, weich halten, dass wir ein bußfertiges Herz haben, ein Herz, das sich wendet. Es hat keinen Sinn, in diesem Leben irgendetwas zurückzuhalten in diese Richtung. Es bringt nichts, überhaupt nichts. Weil irgendwann mal werden wir alle vor dem Herrn stehen und es ihm erklären müssen. So, wenn ich jetzt zornig bin oder irgend meine, im Recht zu sein, sollte ich mir heute schon überlegen, welche Ausrede ich habe, wenn ich eines Tages vor dem Herrn stehe. Es ist besser, rechtzeitig zu überlegen. Mal so ein paar Geschichten von der Uneinsichtigkeit des alten Menschen. Es fängt bei Adam an. Kein Wunder, gell? In 1. Mose 3 kommt Gott zu Adam. In 1. Mose 3, Vers 12 sagt dann Adam: Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Und die Frau sagt dann: Die Schlange. Das ist immer auf den Nächsten. Das Typische. Will keine Verantwortung übernehmen für das, was er getan hat. Und es geht gleich weiter in Kapitel 4 mit Kain. Kain erschlägt seinen Bruder. Aber das ursprüngliche Problem Kains ist, dass er den Fall nicht akzeptiert hat. Ja, 1. Mose 4, Vers 2 heißt: Kain wurde ein Ackerbauer und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Das heißt, er hat ein Opfer gebracht, ohne zu schlachten, ohne Blutvergießen. Er hat den Fall nicht akzeptiert. Er hat zwar etwas für Gott getan, das ist richtig, das ist das, was man als Religion bezeichnen könnte. Ein Opfer, etwas für Gott tun, was Gott gar nicht will. Im Gegenteil hier sogar. Ja. Abel hat ein Lamm geschlachtet. Deswegen war Abels Opfer angenehm vor Gott. Gut, Kain hat dann seinen Bruder erschlagen. Der Herr kommt zu ihm und fragt ihn: Wo ist dein Bruder Abel? Und er sagt: Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Bin ich meines Bruders Hüter? Ganz schön frech, denke ich. Ne? Aber recht typisch für den gefallenen Mensch. Uneinsichtig und frech. Von Anfang an. Und ein ganz, ganz gutes Beispiel, wenn ihr es lesen wollt, ist im 1. Samuel die Geschichte von Saul. Ist sowas von erleuchtend, was den alten Menschen betrifft, ihr müsst es einfach mal lesen. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir Zeit, wir können kurz ein paar Stichpunkte rausnehmen. 1. Samuel 15 ist das. Dort wird zu Saul gesagt, er muss die Amalekiter komplett ausrotten. Nichts soll übrig bleiben. Sie gewinnen dann. Israel hat den Sieg. Aber sie verschonen das Beste. Menschlich gesehen kann ich das ja verstehen. Wenn das alles vor dir ist und das Beste hier, das ist ja eigentlich schade, oder? Wir heben es mal auf. Gott wird dann zornig, Samuel wird zornig. Er geht dann zu Saul. 1. Samuel 15, ab Vers 12. Und am frühen Morgen machte Samuel sich auf, um Saul zu begegnen. Da wurde Samuel berichtet, Saul ist nach Karmel gekommen und siehe, er hat sich ein Siegeszeichen errichtet. Gut, gell? Er hat sich ein Siegeszeichen errichtet. Und er hat sich gewandt und ist weitergegangen nach Gilgal. Als Samuel zu Saul kam, sagte Saul zu ihm, Saul sagt zu Samuel, gesegnet seist du von dem Herrn, ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Das ist wirklich ein Hammer, oder? Dieses Selbstbewusstsein. Aber heute wird es ja richtig trainiert. Ich meine, ein gewisses Selbstbewusstsein ist nicht schlecht, das soll man ruhig haben. Vor allen Dingen, wenn wir den Herrn haben und wir wissen, wir wandeln im Leben im Herrn. Ein gutes, ein gesundes Selbstbewusstsein. Aber das war kein gesundes Selbstbewusstsein hier. Das war völlige Blindheit, würde ich sagen. Und Samuel sagt dann, was ist denn das für ein Blöken von Schafen und ein Brüllen von Rindern, das ich höre. Und jetzt sagt Saul, von den Amalekitern hat man sie gebracht, denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie dem Herrn, deinem Gott, zu opfern. Man muss das wirklich mal Wort für Wort lesen. Es ist sehr erstaunlich, diese Reaktion. Man sieht auch, er hat überhaupt keinen Bezug zu Gott. Saul redet immer zu Samuel von deinem Gott. Er hat überhaupt keine Beziehung zu Herrn, gar nicht. Dann sagt Samuel ihm, was passieren wird. Und ab Vers 20 sagt Saul wieder, ich habe der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gegangen, den der Herr mich gesandt hat. Ich habe Agag, den König von Amalek, hergebracht, der hätte ihn eigentlich töten sollen, und an Amalek den Bann vollstreckt. Aber das Volk hat von der Beute genommen. Ist immer dasselbe Prinzip. Bei mir alles okay, aber die anderen. Und dann sagt Samuel zum Schluss zu ihm in Vers 22, Gehorchen ist besser als Schlachtopfer, aufmerken ist besser als das Fett der Widder. Gehorsam ist so ein Punkt. Paulus sagt ja auch im Römerbrief Kapitel 1, er richtet was auf? Wer kennt das Wort? Den Glaubensgehorsam. Glauben, ja, ist gut, gell? Aber gehorchen? Den Glaubensgehorsam. Wenn wir wirklich Glauben haben, sind wir, denke ich, auch willig zu gehorchen. Als Saul eingesetzt wird von Samuel, das ist Kapitel 10, bekommt er drei Dinge gesagt, die sehr aufschlussreich sind, woraus er hätte lernen können, es besser zu machen. Samuel sagt zu ihm, wenn du heute von mir weggehst, wirst du zwei Männer treffen beim Grab Rahels an der Grenze von Benjamin bei Zelach. Die werden zu dir sagen, die Eselin sind gefunden. Er war ja losgegangen, Eselin zu suchen. Wenn man das verstehen will, muss man wissen, Saul war aus dem Stamm Benjamin. Und er sollte zu Rahels Grab gehen. Warum?
War die Mutter von Benjamin.
Rahel war die Mutter von Benjamin. Richtig. Bei der Geburt, genau das. Saul war Benjaminiter und er sollte zum Grab Rahels gehen. Das heißt, wenn wir etwas tun, dann ist es immer durch Tod und Auferstehung. Das war das Erste, was Saul gezeigt wurde. Es geht nur, wenn alles in den Tod geht und Neues hervorkommt. Er war Benjaminiter und bei der Geburt Benjamin ist Rahel gestorben. Genau. Dann wird ihm ab Vers 3 gesagt, wenn du von dort weitergehst bis zu der Terebinte Tabor, werden dich dort drei Männer treffen, die zu Gott nach Bethel hinaufgehen. Sie gehen zu Gott nach Bethel. Einer trägt drei Böckchen und einer drei Brote und einer trägt einen Schlauch Wein und sie werden dich nach deinem Wohlergehen fragen und dir zwei Brote geben und du sollst sie von ihrer Hand nehmen. Das zeigt, wir brauchen Gemeinschaft untereinander. Ganz einfach. Wir können es nicht alleine machen. Wir brauchen die anderen. Und wir sollen auch offen sein, etwas anzunehmen. Nicht sagen, brauche ich nicht, kann ich nicht, ich weiß eh besser. Wir brauchen einander und wir sollen auch Gemeinschaft annehmen. Und der dritte Punkt ist, danach wirst du zu dem Hügel Gottes kommen. Also, Hügel Gottes. Wo Wachposten der Philister sind. Ist das ein Widerspruch? Eigentlich schon, gell? Der Hügel Gottes und dort ist ein Wachposten der Philister. Die sind damals sehr weit vorgedrungen aus dem, was heute der Gazastreifen ist, ins Kernland von Israel hinein. Und wenn du dort in die Stadt kommst, wirst du einer Schar von Propheten begegnen, die von der Höhe herabkommen und vor ihnen her Harfe und Tamburin und Flöte und Zither und sie werden weissagen und der Geist des Herrn wird über dich kommen und du wirst mit ihnen weissagen und wirst in einen anderen Menschen umgewandelt werden. Diese drei Sachen hat Saul gezeigt bekommen. Es hat leider nichts genützt. Der letzte Punkt zeigt, der Feind ist zwar da, aber wir sollen den Herrn trotzdem loben, mit Tamburin, Zittern, was weiß ich, was es für Instrumente gibt. Das heißt, wir haben immer noch ein Fest und einen Tisch im Angesicht unserer Feinde. Der Feind ist da, aber er soll uns auch nicht abhalten, den Herrn zu loben. Diese Dinge hätte Saul lernen können, aber er hat sie leider nicht gelernt und wurde verworfen. Das ist übrigens auch schon vorhergesagt hier in Kapitel 10, dass er mit einem Das Öl, mit dem er gesalbt wurde, kam aus einem Krug. David wurde gesalbt aus einem Horn. Wenn das runterfällt, zerbricht es nicht. Und Saul wurde gesalbt mit einem Öl aus einem Krug. Das sind so kleine Nebensachen. So, wir erkennen den Herrn mehr und mehr, lernen ihn kennen. In seinem Wort, er berührt uns. Und das soll uns eigentlich auch, wie wir es bei Zachäus gesehen haben, zu einer Hingabe an den Herrn bringen. Wenn wir sehen, was er für uns getan hat, nicht nur sein Leiden, überhaupt was er uns alles gegeben hat, womit er uns heute versorgt, mehr noch, dass er uns seinen Vorsatz offenbart hat und hineingebracht hat in seinen Vorsatz. Das muss doch zu einer Hingabe führen. Überhaupt, wenn wir wahrnehmen, dass wir erkauft sind von ihm. Wir gehören ihm. 1. Petrus 1, 19 lese ich, oder Vers 18 schon, da ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, durch die Väter überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines fehlerlosen, unbefleckten Lammes. Und dann lese ich noch 1. Korinther 6, Vers 20. Das sind doch wichtige Verse. Denn ihr seid um einen hohen Preis erkauft. Darum verherrlicht Gott an eurem Leib. Das heißt, bezieht sich auch auf unseren Wandel. Auf das, was man sieht. Und wenn wir den Herrn kennen, sehen, ist wie bei Zachäus, es wird sich so viel ändern. Und wir werden von so vielen Dingen frei werden. Auch Geld ist durchaus eine Sache. Ich weiß, wir reden nicht von Geld, wir erheben keine Mitgliedsbeiträge, wir verlangen keine Beiträge für irgendetwas. Aber der Herr kann uns frei machen von, ich will nicht sagen von Habgier, das sowieso, aber auch von dem Hängen an Geld. Deswegen sagt Paulus, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Es kommt nicht darauf an, wie viel du gibst, sondern wie du gibst. Du kannst ganz viel mit Zähneknirschen geben, das ist aber ganz wenig fröhlich geben. Doch, es ist gut, sich dem Herrn zu geben, sich zu geben, was man hat zu geben. Nicht nur materiell, auch unsere Zeit ist ein großes Thema, besonders heute, wo keiner mehr Zeit hat. Aber es ist meistens nur eine Frage der Priorisierung. Was ist mir wichtig? Wenn ich heute frage, in 4 Wochen müssen wir die ganze Halle putzen, wer kommt? Alles schreit hier. Aber du musst heute schon dir einen Merker setzen. In 4 Wochen gehe ich dorthin und putze in der Halle mit. Egal, ob Schönwetter ist oder ob nicht Schönwetter ist. Es könnte ja Schönwetter sein, dann mache ich lieber einen Ausflug. Also lasse ich mir es offen. Ich lasse es ein bisschen unverbindlich. Also ich sage, ja, doch, ich habe Zeit, aber im Hinterkopf ist es aber, wenn, mal sehen. Schauen wir mal. Aber heute zu sagen, ja, ich fasse den festen Beschluss, in 4 Wochen komme ich her und putze mit. Kennt ihr das von Jesaja, wie Jesaja gerufen wurde? In Jesaja 6. Er sieht den Herrn, er sieht die Herrlichkeit des Herrn, wird sich sofort bewusst, eigentlich kann ich es nicht, ich habe unreine Lippen, der Herr reinigt ihn, ja? Und dann, und ich hörte, Jesaja 6, Vers 8, ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, mal schauen, wie es wird. Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Hier bin ich. Hier bin ich. Das ist eine gute Antwort. Hier bin ich. Wenn jemand kommt und sagt, wir brauchen dich für die Kinderversammlung, muss sagen, hier bin ich. Den neuen Menschen ziehen wir an, indem wir den Geist kennen, dem Geist folgen, dem Wort gemäß. Die beiden gehören immer zusammen, der Geist und das Wort. Es sind immer 2 Zeugen, ja? Wie es die 2 Zeugen sind und wie die Feuersäule und die Wolkensäule. Der Geist und das Wort. Wir brauchen beides. Und nach diesem wandeln wir. Wir leben Christus gemäß, werden vom Geist geleitet, gemäß auch der Erkenntnis der Wahrheit. Die Wahrheit ist auf der einen Seite eine Person. Es ist aber auch die Wahrheit, die wir erkennen. Es gibt da, das fällt mir gerade ein, einen ganz interessanten Vers im 3. Johannes. Johannes schreibt ja sehr viel über die Wahrheit. Im 3. Johannes, Vers 3, denn ich bin sehr erfreut worden, als die Brüder kamen und Zeugnis gaben für deine Wahrheit. Als die Brüder kamen und Zeugnis gaben für deine Wahrheit, wie du in der Wahrheit wandelst. Ich habe keine größere Freude, als dass ich höre, wie meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Wenn wir dieses üben, wird diese Wahrheit zu unserer Wahrheit, sprich wir leben entsprechend der Wahrheit, auch natürlich entsprechend diesem Leben des Herrn in uns. deine Wahrheit heißt nicht, ich habe eine bestimmte Lehrvorstellung und an der hafte ich und die verteidige ich mit Zähnen und Klauen und lasse niemand ran. Und das ist nicht die Wahrheit hier, sondern es ist die Wahrheit, die der Herr ist, die aber zu meiner Wahrheit wird letztendlich. Zu einem entsprechenden Wandel. In diesem Ganzen sehen wir vielleicht, warum Paulus viel schreiben muss, wie ihr habt abgelegt, aber jetzt legt die Lüge ab und redet die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Ich bin jetzt wieder in Epheser 4. Das zeigt, die Lüge ablegen, das heißt nicht nur, ich soll nicht lügen, was offensichtlich Falsches sagen. Lüge, der Herr sagt, ihr habt den Teufel zum Vater, sagt er mal zu den Pharisäern, und er sagt, er ist der Vater der Lüge. Ein Lügner und der Vater der Lüge. Es ist eigentlich alles, was falsch ist. Ich kann auch lügen, ohne den Mund aufzumachen. Das ist kein Problem. Die ganze Heuchelei, irgendwas vorgeben, was man gar nicht ist, das kannst du rein mit Tun lügen. Wir sollen das alles ablegen. Ablegen. Auch offen sein, transparent, ehrlich. Auch in unserem Wandel, in unseren Absichten. Ehrlichkeit, Geschwister, beginnt mit der Ehrlichkeit sich gegenüber und dem Herrn gegenüber. Dann ist das andere auch kein Problem. All diese Lüge ablegen. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Also Zorn an sich ist noch keine Sünde. Der Herr war auch zornig. Aber wenn wir zürnen, kann es leicht passieren, dass wir auch sündigen. Die Sonne soll nicht untergehen über euren Zorn. Gebt auch keinen Raum dem Teufel. Also wenn wir zornig sind, kann es leicht passieren. Dessen müssen wir uns einfach bewusst sein, dass wir Raum geben dem Teufel. Dass da irgendetwas reinkommt. Wer stiehlt, soll nicht mehr stehlen. Dieses Wer stiehlt hier, das ist ein gewohnheitsmäßiges, dauerhaftes Stehlen. Also man könnte sagen, der Dieb soll nicht mehr stehlen. Das ist einer, der seinen Lebensunterhalt damit bestreitet. Wer stiehlt, soll nicht mehr stehlen. Das ist ganz ähnlich wie bei Zachäus hier, gell? Sondern viel mehr arbeiten. Nicht mehr stehlen, sondern arbeiten. Irgendwie musst du ja deinen Lebensunterhalt bestreiten. Und mit seinen eigenen Händen das Gute wirken. Und jetzt kommt's. Damit er den Bedürftigen etwas zu geben hat. Das heißt, der Herr, der dreht uns völlig um. Aus dem Dieb wird der, der gibt. Lasst kein faules Wort aus eurem Mund kommen, sondern nur ein solches, das gut ist für den nötigen Aufbau, um Gnade darzureichen denen, die es hören. Ein faules Wort aus dem Mund, brauche ich nicht weiter darauf eingehen, ist passiert so schnell. Das ist etwas, was den anderen verletzt, etwas, was den Aufbau nicht nur nicht fördert, sondern unter Umständen sogar zerstört. Gell? Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. Es ist möglich, dass wir, jeder von uns, den Heiligen Geist Gottes betrübt. Es ist gut dafür, ein Empfinden zu entwickeln und dann rechtzeitig gegenzusteuern. Gell? Alle Bitterkeit und Ärger und Zorn und Geschrei, Lästerung soll aus eurer Mitte weggetan werden, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander freundlich, herzlich und vergebt einander, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Der letzte Punkt ist auch wichtig, dass der Feind, der Teufel, keinen Raum gewinnt, dass wir vergeben. Wenn etwas ist, das ist, dass wir vergeben. Ich möchte da noch mal zwei Verse mit euch lesen. 2. Korinther 2, 10 und 11 habe ich auch hingeschrieben. Wem aber ihr etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Denn auch ich habe, wenn ich etwas vergeben habe, es vergeben, um euretwillen in der Person Christi, damit wir nicht übervorteilt werden vom Satan. Denn uns ist nicht unbewusst, was er im Sinn hat. Wenn diese nicht vergebenen Dinge da sind, dann kann uns der Satan sehr leicht übervorteilen. Das müssen wir wissen. Das ist so. Diese nicht vergebenen Dinge, die arbeiten in uns. Das macht uns bitter. Das macht das Herz hart. Wenn ich nicht vergebe, der den Schaden hat, bin ich. Dann lesen wir noch Lukas 17, 3 und 4. Es sind wichtige Dinge. Tut mir leid, dass ich euch damit ein bisschen plage, aber ich glaube, es ist wichtig. Dort sagt der Herr, hütet euch, wenn dein Bruder sündigt, so tadle ihn ernsthaft. Und wenn er Buße tut, vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag gegen dich sündigt und siebenmal zu dir umkehrt und sagt, ich tue Buße, so sollst du ihm vergeben. Das ist wichtig, beides ist wichtig, Buße tun und vergeben. Aber ich möchte es mal so sagen, wenn einer gegen mich sündigt, ich kann keine Buße einfordern. Das sagt die Schrift nirgends, das gibt es nicht. Ich kann keine Buße einfordern. Aber ich bin aufgefordert zu vergeben. Ganz wichtig. So, der letzte Punkt. Wir sollen den Aufbau in allem, was wir tun, in allem, was wir entscheiden, in allem, was wir uns vornehmen, sollen wir den Aufbau im Blick haben. Ich habe ein paar Verse rausgesucht, es gibt noch mehr. Das ist keine vollständige Aufzählung. Dass wir dem nachstreben, was dem Aufbau dient, oder dem Nächsten gefallen zum Aufbau, das heißt auch keinen Anstoß geben, sondern dem Nächsten gefallen zum Aufbau. Ich überlege, was baut auf, was baut mich auf mit dem Bruder? Was baut auf? Und dann 1. Korinther 14, die Verse, wo wir sehen, dass jeder Dienst, alle Gaben, die es gibt, sind alle für den Aufbau. Auch wichtig zur Unterscheidung. Keine Gabe und kein Dienst ist für sich selbst. Es ist für den Aufbau der Gemeinde. Wenn es große Prediger gibt, mit großartigen Redegaben, die viele Menschen um sich scharen, aber die Gemeinde wird nicht aufgebaut. Ich will nicht sagen, dass es nicht gut ist, dass Menschen gerettet werden. Wenn Menschen gerettet werden, immer gut. Aber das Ziel einer jeden Gabe ist es, den Leib aufzubauen, Geschwister. Das muss das Ziel sein. Und das ist auch ein Unterscheidungskriterium. Wenn es irgendeinen Dienst gibt, der die Gemeinde nicht aufbaut, dann vergiss ihn. Wenn es tolle Gaben gibt, die die Gemeinde nicht aufbauen, vergiss es. Und was nicht aufbaut, ganz sicher, das reißt nieder. Es ist nie neutral. Es ist nie neutral. Wir wollen die Gemeinde aufbauen. Und es hat ja auch, nicht vergessen, das soll uns vielleicht nicht das Wichtigste sein, aber es gehört dazu, es hat eine Belohnung. Es hat eine Belohnung. Wir wollen dabei sein, wenn der Herr kommt, als die Überwinder. Und das ist eigentlich das Normale und von Gott so Vorgesehene. Und dafür versorgt er uns, dafür hat er uns das Gemeindeleben gegeben. Wir kennen ihn, wir haben den Geist, wir haben sein Leben, wir sind reich versorgt, wir haben keinen Mangel an irgendeiner Gabe, oder? Natürlich, es heißt nicht, dass wir nicht auch Schwierigkeiten haben. Es gibt keine Verheißung, dass wir keine Probleme und keine Schwierigkeiten haben werden. Das gibt es nicht. Aber wir sind in all dem reich versorgt. Amen. Und wir haben das Gemeindeleben. Schätzt das nicht zu gering. Das Gemeindeleben zu haben ist extrem wichtig für uns. Und wenn du die Entscheidung treffen musst, wo du studieren sollst, ganz ehrlich, ich würde nirgends hingehen, wo es keine Geschwister hat. Meine persönliche Meinung. Die Entscheidung überlasse ich euch. Entscheiden muss jeder für sich. Es ist auch jeder für seine eigenen Entscheidungen selber verantwortlich. Zeige nie mit irgendeiner Verantwortung auf einen anderen. Mach's nicht wie Adam. Mach's nicht wie Kain. Mach's nicht wie Saul. Zeige nie auf einen anderen. Wir entscheiden und wir sind verantwortlich für unsere Entscheidungen. Der Herr hat uns einen Kopf gegeben, er hat uns einen Verstand gegeben, er hat uns den Geist gegeben und wir können entscheiden. Und wir entscheiden uns für den Herrn und geben uns hin für das Gemeindeleben, für den Aufbau der Gemeinde.